Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Episode besprechen wir das Buch Datenpiraten aus der Reihe TRM. Hallo Heike, heute geht es ja mal wieder um Computer, wie öfters, wenn ich mir eine Folge aussuche.
Hallo Marc, heute sind Computer ja allgegenwärtig und es geht gar nicht mehr ohne. Aber in den 80ern und frühen 90ern hatte ich mit Computern so gar nichts am Hut. Und mein kaum vorhandenes technisches Verständnis kann ich vielleicht mit dieser kurzen Anekdote illustrieren. In der Mittelstufe hatte ich in der Schule ein Schulfach namens ITG, Informationstechnische Grundbildung, wo man uns ein bisschen die Grundlagen vom Computer beibringen wollte. Das Ganze fand auch in einem speziellen Raum statt. Da standen dann vielleicht 10 Computer rum mit klobigen Röhrenmonitoren. Und ich erinnere mich, dass es dann einmal die Aufgabe gab, wir sollten einen Werbeflyer für unsere Schule entwerfen. Und da es in diesem ganzen Raum nur einen einzigen Drucker gab, nämlich vorne an der Tafel, mussten wir dann mit einer Diskette mit unserem gespeicherten Flyer nach vorne kommen und durften es dann da ausdrucken. In diesem Flyer, den wir ausgedruckt haben, gab es dann aber einen Schreibfehler. Das heißt, wir mussten wieder zurück an unseren Platz, an unseren Computer, haben den korrigiert. Und dann bin ich wieder vorne hin und habe es nochmal ausgedruckt und habe mich gewundert, warum ist denn dieser Fehler immer noch da? Ich hab's doch geändert. Und dieses Hin und Her habe ich ungefähr 3-mal gemacht, bis mir aufgefallen ist, naja, ich muss es nicht nur auf meinem Rechner ändern, sondern ich sollte es vielleicht auch auf der Diskette, mit der ich es zum Drucker hingetragen habe, ändern. Ansonsten weiß der Drucker nicht, dass da ein Fehler drin ist.
Das war bei mir glücklicherweise einfacher. Heimcomputer, Drucker und Kabel anstecken und dann hat es funktioniert. Insofern hatte ich dieses Problem glücklicherweise nie. Ich habe auch viel gedruckt. Nämlich zum Beispiel Etiketten für meine Heimbücherei. Mitte der 80er, Ende der 80er hat die Stadtbücherei, in der ich immer war, ihr System umgestellt von dem normalen Karteikartensystem mit Stempeln, dass man also weiß, wann man das Buch zurückbringen muss, auf Computer. Und weil ich in der damaligen Zeit alles programmiert habe, was irgendwie geht, habe ich mir gedacht, ich mache mir jetzt eine eigene Heimbücherei. Ich habe also alle meine Bücher, meine Kassetten, meine Schallplatten katalogisiert. Habe jedem eine Nummer gegeben und Name und Text dazu und Autor und was man halt alles so braucht. Und habe mir mehr oder weniger nur ein kleines Datenbankprogramm geschrieben, wo halt alle meine Medien drin sind. Ich habe schon gleich, ohne darüber nachzudenken, das Jahr 2000 Problem gelöst, denn ich hatte eine 10-stellige Nummer für meine Medien. Die erste Ziffer war dann halt Kassette oder Buch. Ich hätte also ungefähr können 1 Milliarde Medien in meinem Zimmer lagern. Insoweit hätte es da nie ein Problem gegeben mit zu wenig Ziffern. Das Programm selbst war natürlich für so eine Heimbücherei recht sinnlos im Nachhinein, denn für die 2 Bücher, die ich jemals ausgeliehen habe, das hätte ich mir auch genauso gut können merken. Und die Option, die ich hatte, dass ich eine Mahnung ausdrucke für Klassenkameraden, das habe ich mich eh nie getraut. Aber das Buch, um das es heute geht, hat die Nummer 131 und TRM ist auch eine der wenigen Serien, von denen ich noch die Originale aus meiner Kindheit habe. Fast alle anderen Bücher, die ich hatte, es waren nicht so viele, die meisten kamen ja aus der Bücherei, die meisten, die ich hatte, die habe ich dann später irgendwann verkauft.
Na, aber immerhin wissen wir daher jetzt, dass du mindestens 131 Bücher mal besessen haben musst.
Da waren auch 2 Etiketten drauf, das heißt, ich muss das irgendwann auch mal umsortiert haben, vielleicht waren sogar mehr. Aber Etiketten voneinander abpielen, das geht nicht mehr ganz so gut. Kommen wir zu den allgemeinen Fakten der Serie. TRM ist eine Buchserie aus Mitte der 80er. Es ist abgekürzt aus den Anfangsbuchstaben der Protagonisten Tom, Rick und Mona. Der Autor ist wahrscheinlich Kanadier, da konnten wir aber nicht allzu viel drüber finden. Es gibt insgesamt 8 englische Bücher, 5 davon sind erschienen im Schneider Verlag auf Deutsch. Neben der Geschichte gibt es in den Büchern auch am Ende immer ein kleines Glossar mit wichtigen Begriffen aus der Computerwelt. Das Glossar ist immer ein bisschen angelehnt an den aktuellen Fall. Tom, Rick und Mona sind alles Computerexperten oder wie in den Büchern öfters steht, Mikroelektronik-Spezialisten. In der damaligen Zeit war es wohl normal, dass Soft und Hardware miteinander verbunden ist. Bei mir persönlich war das nie der Fall. Ich kam immer nur von der Software-Seite. Ich hatte einmal versucht, eine Schaltung zusammenzulöten, aber das ging auch nur so weit, dass ich mir mehr oder weniger den Plan angeschaut habe und den Lötkolben angeschaltet. Das war mir dann zu kompliziert. Ich wollte aber dennoch die Daten eines Wettersatelliten per Funk in meinen Rechner empfangen und bin deshalb in den lokalen Elektronikladen gegangen und habe den Besitzer gefragt, ob er mir denn diese Schaltung hier zusammenbauen könnte und was das denn kostet. Der Preis 400 Mark und als 12-Jähriger war das für mich natürlich utopisch. Insofern konnte ich das leider nicht machen und musste mich nach wie vor auf die Wettervorhersage im Fernsehen verlassen. Tom ist in gewisser Weise der Chef der Gruppe. Er ist 15. Er hat auch schon ein eigenes Computerspiel entwickelt namens Starbright. Es ist aber nicht näher beschrieben, was man in dem Spiel tut oder ob es jetzt ein Spiel für zu Hause ist oder beispielsweise für die Videohalle. Daneben gibt es noch Rick und Mona. Sie sind Geschwister, sind Nachbarn von Tom. Rick ist etwas älter und Mona ungefähr im Alter von Tom. Eine ganz wichtige Person in den Romanen ist Mr. Chips. Das ist ein Haushaltsroboter. Er sieht ein bisschen aus wie eine Mülleimertonne mit Schwingkopf. Er hat die Funktion, Staub zu saugen, dient ein bisschen als wandelnder Computer. Er überwacht das Haus und in einem Fall war er auch schon mal als blinder Passagier im Weltall. Und wie in vielen Kinderserien gibt es auch hier einen Kontakt zur Polizei. Das ist hier Sergeant Dalby, der öfters auftritt, aber jetzt nicht so eine große Rolle hat. Aber er kennt die drei und weiß, wie gut sie auf dem Gebiet der Mikroelektronik sind. Und von daher nimmt er ihre Hinweise immer sehr ernst.
Der Schneider Verlag hat TRM als Krimi klassifiziert. Ich könnte es mir aber genauso gut auch unter Science Fiction vorstellen. Das Ganze spielt nämlich in der fiktiven Stadt Stanton, irgendwo in Nordamerika. Und es wird so beschrieben, dass vor 10 Jahren der Mikroelektronik-Boom eingesetzt hat und viele neu gegründete Firmen Platz brauchten und sich irgendwo auf der grünen Wiese angesiedelt haben, sodass Stanton jetzt praktisch das Beste aus zwei Welten vereinigt. Es gibt hochmoderne Betriebe und Arbeitsplätze, aber man braucht auch nicht weit zu fahren und ist immer noch in der Natur. Auch die Farmer, die schon alt eingesessen sind in der Umgebung von Stanton, haben von diesem Elektronikboom profitiert. Und durch computerunterstützte Optimierungen können sie jetzt preisgünstiger produzieren als je zuvor. In Stanton ist der Computer allgegenwärtig. Für jede denkbare und auch nicht denkbare Unterstützung gibt es ein Computerprogramm bzw. ein spezielles Gerät. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie man sich Anfang, Mitte der 80er Jahre wohl die Zukunft vorgestellt hat. Es ist relativ nah an dem, was tatsächlich heutzutage gang und gäbe ist. In Stanton gibt es zum Beispiel ein Navigationssystem mit Echtzeit-Stauwarnungen. Es gibt ein Äquivalent zu E-Mail und Videotelefonie. Rick besitzt einen Elektrosportwagen und man kann überall bargeldlos mit Karte zahlen. Zu den speziellen Fakten der Datenpiraten. Es ist Band 3 aus der TRM-Reihe und die deutsche Übersetzung ist von 1985. Das Original ist erschienen unter dem Titel The Micro Kids Mystery Adventures, The Case of the Data Snatchers. Auf dem Titelbild sehen wir einen Jungen, ich schätze mal, es ist Tom, zusammen mit dem Roboter Mr. Chips. Und es sieht aus, als ob die beiden sich in einem Raumschiff befinden. Es ist irgendwie eine gebogene Wand, die voll tapeziert ist mit irgendwelchen Monitoren. Im Klappentext erfahren wir schon, dass Wahlkampf ist in Stanton. Es soll die erste voll elektronische Wahl stattfinden. Dann gibt es noch einen dramatischen Flugzeugabsturz. Und es wird auch schon angedeutet, dass die Wahl gefährdet ist und dass TRM eingreifen müssen. Die eigentliche Handlung spielt sich in ungefähr 7 Tagen ab und dann gibt es noch einen kleinen Epilog einige Tage später, was nicht weiter spezifiziert wird. Wir haben 12 Kapitel auf 145 Seiten und danach folgt dann noch das Computerbegriffe-Glossar.
3 Begriffe, die jetzt hier in diesem Fall eine spezielle Rolle spielen, wären Akustikkoppler, denn es geht in dem ganzen Band um Datenfernübertragung zwischen verschiedenen Rechnern, Heimshopping, Telepost oder auch später die Stimmabgabe bei der Wahl. Magnettrommelspeicher spielen in diesem Fall eine Rolle, da recht viel kopiert werden muss und man einen Zwischenspeicher braucht. Und auch der Matrixdrucker spielt eine Rolle, denn die Telepostnachrichten werden öfters mal automatisch ausgedruckt. Die Geschichte startet ein paar Tage vor besagter erster Wahl in Stanton. Der Bürgermeister soll gewählt werden und auch ein Referendum wird abgehalten. Rick und Mona sind beide in der Wahl involviert. Rick engagiert sich für den Neubewerber, einen Mann namens Grendels, der erst seit kurzer Zeit in Stanton wohnt. Mona unterstützt die aktuelle Bürgermeisterin Griffin. Tom selbst darf keinen der beiden Kandidaten unterstützen, denn er arbeitet Teilzeit in der Firma seines Vaters, der Ben Datacon. Und diese Firma ist mit der Durchführung der Wahl beauftragt. Er muss also unparteiisch bleiben. Zwischen Rick und Mona gibt es schon seit einiger Zeit Spannungen, weil sie verschiedene Bewerber unterstützen. Und um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, entscheidet sich TRM jetzt einfach mal zu einer Fahrt ins Grüne. In Ricks Auto gibt es dann schon den ersten Technikartikel. Er hört nämlich Musik über eine Laserplatte. Allerdings ist dieser Ausflug nicht nur zum Vergnügen, denn Rick denkt in der gesamten Zeit nur noch an die Wahl. Er fährt bei der Villa von Krendels vorbei und holt einige Disketten ab. Die anderen beiden sind darüber nicht besonders erbaut. Als sie dann weiterfahren, sieht Mona ein kleines Privatflugzeug. Es sieht so aus, als ob es abstürzt. Tom stellt sofort das CB-Funkgerät, das Rick in seinem Wagen hat, nächster technischer Artikel, auf die Frequenz der Flugsicherung. Und sie können den Teil eines Notrufs mithören. Ein gewisser Sam befinde sich an Bord. Danach verschwindet das Flugzeug hinter einer Kuppe und kurze Zeit später sieht man eine Stichflamme.
Tom ruft jetzt über CB-Funk die Flugsicherung, gibt wahrscheinlich nochmal die genauen Koordinaten durch und die Flugsicherung will auch sofort einen Rettungshubschrauber schicken. CRM wollen sich jetzt die Absturzstelle etwas näher ansehen, aber sie kennen sich in diesem Teil des Umlands von Stanton nicht besonders gut aus, verfahren sich mehrfach, landen in Sackgassen, kommen einfach nicht über den Hügel, hinter dem das Flugzeug verschwunden ist und irgendwann sehen sie auch schon von Weitem einen blauen Hubschrauber herfliegen, sodass sie sicher sind, okay, den Leuten wird jetzt so oder so geholfen, wir müssen da auch nicht mehr unbedingt hin. Deshalb beschließen sie umzukehren, nach Hause zu fahren. Und auf dem Rückweg kommt ihnen aber noch ein zweiter Hubschrauber entgegen, diesmal ein rot-weißer.
Zurück in Stanton trennt sich TRM. Mona und Rick gehen in die jeweiligen Wahlkampfbüros und Tom geht nach Hause. Er möchte noch ein bisschen am Teleshopping-System arbeiten, das in letzter Zeit viele Ausfälle verzeichnet hat. Er tippt zuerst die PIN in seine passwortgeschützte Haustür ein. Das Sicherheitssystem läuft, was er an der blauen Leuchte über dem Haus sieht. Mit seinem Hochleistungsrechner, den er sich selber zusammengebaut hat, wählt er sich jetzt in die BenDataCon ein und überprüft besagtes Teleshopping-System. Die Mitarbeiter der BenDataCon sind alle mit dem Wahlprogramm beschäftigt. Das heißt, nur er hat Zeit, sich um dieses im Moment nicht ganz so relevante Problem zu kümmern. Was aber doch durchaus wichtig ist, denn das Wahlprogramm basiert auf der Technik des Teleshoppings. Das heißt, wenn es dort ein Problem gibt, dann könnte genau dasselbe auch während der Wahl auftreten. Er führt eine Testbestellung durch, bestellt eine Vase für Mona und bezahlt mit dem Bankcode der Wahlbehörde, was man in gewisser Weise durchaus als Diebstahl bezeichnen könnte, aber als Testkauf als Computerspezialist möglicherweise in Ordnung ist. Dann passiert ihm leider ein kleines Missgeschick. Er stößt nämlich einen Stapel Floppies vom Schreibtisch herunter, beugt sich vom Monitor weg und kann deshalb nicht sehen, was der Leser erzählt bekommt, dass nämlich die Eingaben plötzlich vom Bildschirm verschwinden. Es sieht also so aus, als ob im Moment jemand in seinem Computer aktiv ist und quasi über Fernwartung und der eigenen Tastatur Toms Eingaben löscht. Danach schaut er sich eine Nachrichtensendung an. Man fahndet nach TRM wegen des Notrufs, sie sollen sich melden. Und es wird auch über den Hubschrauber erzählt, dass die Rettungsmannschaft recht schnell da war. Die Rettungsmannschaft in dem rot-weißen Hubschrauber. Und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wenn zwei Hubschrauber gelandet sind und nur eine mit Rettungsmannschaften besetzt, wer war im ersten im blauen Hubschrauber? Außerdem erfahren wir, dass das Flugzeug gar nicht abgestürzt ist, sondern sauber gelandet.
Am nächsten Tag gehen Tom und Rick jetzt zur Flugsicherungsbehörde und werden dort von den Luftfahrtsicherheitsbeamten befragt. Sie erzählen von dem blauen Helikopter, der nur kurz gelandet ist, einige Minuten am Boden stand und dann wieder weggeflogen ist. Von diesem blauen Helikopter hat die Flugsicherung allerdings keine Ahnung. Die Rettungsmannschaft, die sie geschickt hatten, saß ja, wie wir schon erfahren haben, in dem zweiten rot-weißen Helikopter. Mr. Higgins, der Ermittler der Luftfahrtbehörde, erzählt Tom und Rick jetzt auch noch, dass für dieses Flugzeug überhaupt kein Flugplan vorlag, dass sie auch keine reguläre Landeerlaubnis beantragt haben. An der in Anführungszeichen Unglücksstelle hat der rot-weiße Helikopter allerdings ein intaktes Flugzeug vorgefunden und daneben eine brennende Scheune. Und die Stichflamme, die TRM gesehen haben, kam wohl von Propangasflaschen, die in dieser Scheune gelagert waren. Irgendwie kann man sich jetzt nicht wirklich einen Reim darauf machen, wie das alles zusammenhängt, aber Mr. Higgins verspricht, dass er TRM auf dem Laufenden halten will, falls sich neue Entwicklungen ergeben. Tom geht daraufhin jetzt zur BenDataCon und will dort weiterhin am Teleshopping-System arbeiten, weil das immer noch rumzickt. Mittlerweile sind immer mehr Firmen betroffen und haben sich beschwert, dass dieser Service nicht mehr vernünftig funktioniert. Und als er sich einloggt, sieht er, dass seine Testbestellung von gestern, die Vase, die er für Mona bestellt hat, verloren gegangen ist. Nur die Bankdaten sind noch da. Aber sowohl der Empfängername als auch was eigentlich bestellt worden ist, ist einfach verschwunden. Tom startet jetzt auf seinem Terminal ein paar Testroutinen und während die laufen, geht er ins Büro seines Vaters und unterhält sich mit dem ein bisschen. In diesem Gespräch erfahren wir jetzt die Vorteile einer Videokonferenz. Nicht, dass man uns das jetzt noch groß erklären müsste, aber in den 80ern wurde es angepriesen, als man könnte sich viel öfter treffen. Man hätte eine große Zeitersparnis, wenn man nicht stundenlang in irgendwelchen Flugzeugen sich aufhalten müsste, um sich persönlich zu treffen. Und die Zusammenarbeit würde dadurch sehr viel vereinfacht. Außerdem erfahren wir auch noch, dass die Stantoner Bürgermeisterwahl praktisch ein Testlauf sein soll. Und wenn das alles gut über die Bühne geht, wird in wenigen Jahren auch die Präsidentenwahl über dieses voll elektronische System abgewickelt werden.
Interessant fand ich Toms Arbeitsplatz. Er ist, wenn ich es richtig verstanden habe, in einer Art Großraumbüro, in einer Ecke hinten, hinter ganz vielen Pflanzen versteckt. Also es gibt nicht nur Computer dort. Und er hat, was ich gerne auch gehabt hätte in den 80ern, zwei Floppies. Denn wenn ich früher mit meinem ersten Computer Disketten habe müssen kopieren, dann war das immer ein ellenlanges Unterfangen, denn mit einem Diskettenlaufwerk und einem Hauptspeicher, der viel kleiner ist als die Diskette, musste man da ein Dutzend Mal wechseln, bis man nach einer halben Stunde gefühlt irgendwann mal eine Diskette kopiert hatte. Das ging bei Tom dann doch deutlich einfacher und später muss er ja auch noch ganz viel kopieren. Zurück am Arbeitsplatz schaut sich Tom die Ergebnisse seiner Testroutinen an. Die Bestellungen sind teilweise, aber unvollständig wieder vorhanden. Dann plötzlich verschwinden sie wieder alle. Also das Teleshopping-System ist hochgradig instabil. Die nächste Idee, die Tom hat, ist, er schaut sich einfach an, wer benutzt denn dieses Teleshopping-System im Moment gerade am häufigsten? Er schaut sich also die 10 häufigsten Kennungscodes an. Er findet heraus, 2 sind identisch. Ich verstehe das so, dass er sich die 10 häufigsten von beispielsweise heute und die 10 häufigsten von gestern anschaut und herausfindet, da ist ein Nutzer dabei, der an beiden Tagen sehr häufig irgendetwas wohl gekauft haben muss. Er benutzt diesen Kennungscode, denn in der BenDataCon ist er so etwas wie ein Administrator. Er benutzt diesen Code dann zum Mithören und bekommt kurze Zeit später eine kryptische Meldung auf seinen Bildschirm. 1725 Binary West Park. Damit kann er im ersten Moment aber noch nicht viel anfangen. Dann ruft Mona auf dem Bildtelefon an. Wir wissen ja, dass alle Funktionalität ein eigenes Gerät hat. Also das Bildtelefon steht etwas versetzt. Sie diskutieren über das Wahlkampftreffen am Abend, zu dem beide hingehen wollen. Und Mona erinnert ihn nochmal an die Uhrzeit, 18:15. Und da fällt ihm ein, Moment, vielleicht ist ja 1725 auch eine Uhrzeit und es handelt sich um 5:30. Sie diskutieren da noch ein bisschen weiter, denn niemand kennt Binary West Park, aber es gibt einen großen Parkplatz in der Binary Avenue und vielleicht ist ja dort der Westeingang damit gemeint.
Eine kleine Bemerkung in dieser Szene hat mich heftig verwirrt und wir mussten sehr lange diskutieren, wie das wohl zu verstehen ist. Es geht nämlich darum, dass Mona sich vorbeugt, um einen Blick auf Toms Arbeitsplatz zu erhaschen. Wenn ich jetzt von den heutigen Gegebenheiten ausgehe, dass dieses Bildtelefonat über den Hauptmonitor des Rechners stattfindet, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Das würde voraussetzen, dass Mona praktisch aus Toms Monitor herausguckt, wie so ein Hologramm, um seinen Schreibtisch sich anzugucken. Das geht natürlich nicht. Denn egal, wie ich mich auf der einen Seite der Telefonleitung bewege, das ändert nichts an dem Winkel der Kamera auf der anderen Seite der Leitung. Wenn ich jetzt allerdings davon ausgehe, dass mit Arbeitsplatz gar nicht Toms Schreibtisch gemeint ist, sondern sein Computermonitor und weiterhin davon ausgehe, dass das Bildtelefon ein getrenntes Gerät ist, das neben Toms Monitor steht oder in irgendeinem Winkel davon, dann kann die Kamera des Bildtelefons natürlich in einem gewissen Winkel auf Toms Computermonitor gerichtet sein. Und möglicherweise ist die Schrift auf Toms Bildschirm über die Kamera dann schwer zu erkennen, sodass Mona sich einfach nur näher zu ihrem eigenen Bildschirm hinbeugen muss, um diese Schrift in einem komischen Winkel und außerdem relativ pixelig auf Toms Monitor zu erkennen. So haben wir uns das jetzt zurechtgebogen und gedacht, naja, das ist vielleicht dann ein Übersetzungsfehler beziehungsweise eine Doppeldeutigkeit von Desktop, was halt Arbeitsplatz bedeutet, klar. Aber sowohl den Arbeitsplatz, also den Hintergrund auf dem Computermonitor meinen kann, als auch den Schreibtisch. In der nächsten Szene sind wir jetzt mit Tom zusammen kurz vor 5:30 auf diesem besagten Parkplatz an der Binary Avenue. Denn diese kryptische Meldung hat ihn schon neugierig gemacht, wer sich denn da nun treffen will. Und er beobachtet tatsächlich, wie zwei Männer kommen und einen schwarzen Koffer übergeben an einen silberhaarigen Mann in einer weißen Limousine. Tom möchte diese weiße Limousine gerne in einem Taxi verfolgen, doch als er gerade da einsteigen will, packt ihn jemand am Arm.
Im nächsten Kapitel erfahren wir sofort, dass es Mona, denn sie hat die Meldung auf dem Monitor ja gesehen und hat sie auch entschlüsselt. Und sie verhindert also, dass Tom jetzt diesem Mann und diesem schwarzen Kasten folgen kann. Die beiden gehen daraufhin zur Geschenkboutique, weil die Vasenbestellung ist ja verschwunden. Der Besitzer erzählt ihnen, dass das Teleshopping-System wieder total instabil funktioniert, wenn man es funktionieren nennen kann. Und er hätte dies auch schon zweimal der Ben Datacon heute per Telepost gemeldet. Aber Tom hat eine solche Telepost nicht erhalten. Das heißt, jetzt scheint auch noch ein zweites System betroffen zu sein. Man denkt im Moment, dass jemand am Werk ist, der die Bankdaten abgreifen möchte. Der Ladenbesitzer sagt dann noch, dass man hoffentlich die Wahl nicht auch so leicht manipulieren kann, denn dieses Heimshopping-System ging ja nun wirklich überhaupt nicht. Leider kann man das aber, denn Tom weiß, dass die Technik für eine solche Manipulation auf dem Schwarzmarkt verfügbar ist. Und Mona befürchtet, dass, wenn man eine Bürgermeisterschaftswahl manipulieren kann, dann kann man bestimmt irgendwann auch eine Präsidentschaftswahl manipulieren. Trotzdem gehen sie zu dem Bewerbertreffen.
In der nächsten Szene sind wir dann abends tatsächlich bei diesem Kandidatentreffen. Rick hat sehr viele Anhänger von Mr. Crandalls mobilisiert, die machen auch ordentlich Krach. Wir erfahren, dass beide Kandidaten ihre Reden halten, ansonsten passiert auf dieser Veranstaltung nicht viel. Das einzig Interessante ereignet sich dann am Ende dieser Veranstaltung. Tom beobachtet nämlich, dass Rick zu diesem Silberhaarigen in die weiße Limousine steigt, die Tom bei dieser clandestinen Übergabe auf dem Parkplatz beobachtet hat.
Tom geht daraufhin nach Hause, isst mit seiner Mutter zu Abend, aber kurze Zeit später klingelt Mona, die Polizei wäre bei ihr, er solle bitte rüberkommen. Tom geht also rüber zu den Powells. Sergeant Dalby ist da und hat einen Ausdruck in der Hand über die Vasenbestellung. Da Mona die Vase natürlich nicht bestellt hat, wird gefragt, ob Tom darüber etwas weiß und erklärt das Ganze auf. Denn er hat ja diese Testbestellung aufgegeben, um zu checken, ob der Teleshopping-Kanal wieder funktioniert. Unseres Erachtens hat jetzt hier die Polizei auf den Plan gerufen, dass entweder die Wahlbehörde, deren Bankcode verwendet wurde, oder der Verkäufer der Vase Anzeige erstattet haben. Denn man hat vorher im Roman erfahren, dass das Teleshopping teilweise Daten überträgt. Oft kommen bei den Bestellungen die Bankcodes an und irgendwie ist in Stanton ein Bankcode immer mit einer Telefonnummer verknüpft. Die potenziellen Verkäufer können dann also anrufen bei den Käufern und unter einem Vorwand erfragen, was denn eigentlich bestellt werden sollte. Und natürlich hat in der Wahlbehörde, dessen Bankcode Tom benutzt hat, niemand eine Vase bestellt. Da Tom aber bekannt ist als Computerexperte, schluckt Sergeant Dalby die Erklärung, dass es ein Test war und sieht von weiteren rechtlichen Schritten ab. Seinerseits erzählt der Tom aber noch etwas von dem Flugzeugabsturz. Man hat mittlerweile die Vermutung, es handelt sich dabei um Schmuggel und die Scheune sei angezündet worden, um mögliche, aber nicht näher spezifizierte Spuren zu verwischen. Die ganze Schmuggelgeschichte ist jetzt relativ losgelöst von der eigentlichen Handlung, dass es um Datendiebstahl und Wahlfälschung geht. Wir hatten hier immer den Eindruck, dass das ein Handlungsstrang ist, der möglicherweise gar nicht voll ausgearbeitet wurde. Vielleicht ist es auch eine Kürzung, die durch die deutsche Übersetzung eingeführt wurde. Das konnten wir aber nicht verifizieren, da es uns nicht möglich gewesen ist, das englische Original in die Hände zu bekommen. Am nächsten Tag in der Ben Datacon gibt es eine Besprechung über die Wahl und als Leser erfahren wir nun auch, wie diese Wahl ablaufen soll. Jeder registrierte Wähler bekommt einen sogenannten persönlichen Berechtigungscode, der nur einmalig benutzt werden kann. Heutzutage wäre das also quasi eine Einmaltanne. Die Wahl wird dann so ablaufen, dass der Computer des Wählers von zu Hause aus den Zentralrechner der Ben Datacon anwählt. Das ist so etwas wie eine zentrale Wahlstimmensammelstelle. Dort gibt der Nutzer seinen persönlichen Berechtigungscode ein. Der Computer überprüft, ob der überhaupt gültig ist und heute bei der Wahl noch nicht benutzt wurde. Trennt daraufhin die Telefonverbindung und ruft eine vorab hinterlegte Nummer zurück. Das dient dann der Identifizierung, dass auch wirklich von dem Zuhause des Wählers angerufen worden ist. Das geht aber so schnell, dass der Nutzer das gar nicht merken sollte. Und dann kann erst die eigentliche Wahlstimme abgegeben werden.
Tom beschäftigt sich jetzt wieder mal mit den Zicken im Home-Shopping-Service. Er lässt verschiedene Testroutinen laufen. Alles läuft normal. Er hat den Eindruck, dass das System wieder stabil funktioniert und meldet das seinem Vater auch so. Das finde ich jetzt allerdings fahrlässig, denn wir wissen ja schon, dass dieses System mal geht, mal verschwinden die Daten, dann sind sie wieder da. Also daraus, dass es im Moment gerade läuft, kann er eigentlich nicht schließen, dass es ab jetzt stabil läuft. Zumal er nichts geändert hat und keinen Fehler gefunden hat. Allerdings wendet er sich jetzt der nächsten Baustelle zu. Wir haben ja gestern schon erfahren, dass auch das Telepostsystem jetzt anfängt zu spinnen. Schließlich ist die Beschwerde des Geschenkboutique-Besitzers nicht bei der Ben Datacon angekommen. Und Tom arbeitet jetzt mehrere Stunden in diesem Telepostsystem, findet da allerdings auch nicht wirklich raus, woran es liegen kann und beschließt irgendwann, er braucht jetzt eine Pause und er möchte sich gerne mit Mona zum Mittagessen verabreden. Jetzt benutzt er wieder mal den Telepostkanal einer Firma, die sich beschwert hat, dass er gerade nicht funktioniert. Das heißt, Tom als Administrator der Ben Datacon kann sich beliebig aller möglichen Accounts bedienen, die irgendwelche Services bei der Ben Datacon nutzen und schickt eine Nachricht an Mona im Wahlkampfbüro: Mittagessen 1200 Hamburger. Und er vertraut darauf, dass Mona, selbst wenn der Absender von einer unbekannten Firma kommt, dass Mona schon schließen wird, diese Verabredung ist bestimmt mit Tom, denn sie haben sich in der letzten Zeit öfters mal um 12 Uhr mittags zum Hamburger Essen verabredet. Er erhält auf diesem Firmenkanal auch relativ schnell eine Antwort, bestätigt 1200 Hamburger. Und daraus schließt er, dass das Telepostsystem zumindest für diese Firma jetzt wieder funktioniert. Und wir erfahren allerdings, dass er sich wundert, dass diese Antwort etwas länger als normal gedauert hat. Aber das mag vielleicht daran liegen, dass es die erste am Tag war. Diese Bemerkung finde ich jetzt in doppelter Hinsicht unlogisch. Auf der ersten Seite, wir verabreden uns gerade zum Mittagessen. Das heißt, es ist irgendwie später Vormittag. Dass in ganz Stanton den ganzen Tag über noch niemand das Telepostsystem benutzt hat und es damit die erste Nachricht ist, finde ich jetzt unglaubwürdig. Und zweitens ist diese Nachricht, die er zurückerhält, bestätigt, Mittagessen 1200 Hamburger. Meines Erachtens eine manuelle Eingabe von Mona und keine automatische Empfangsbestätigung. Das heißt, wie lange Mona braucht, um diese Antwort zu tippen, kann Tom unmöglich abschätzen und daraus schließen, das dauert länger als gewöhnlich.
Ich habe bei dieser Szene immer gedacht, wenn man sie vom Ende der Geschichte her sieht, dann ist die wichtige Information hier langsamer als sonst. Ich glaube, dass der Autor hier einfach nur den Leser darauf hinweisen wollte, irgendwas ist nicht in Ordnung, es ist langsamer, der Weg der Nachricht ist vielleicht länger als erwartet. Er möchte aber das Misstrauen des Lesers auch nicht so hoch halten und bietet deshalb gleich eine Erklärung an, nämlich es war die erste am Tag. Aber rein technisch, glaube ich, ist es vollkommen richtig, was du sagst, das kann so gar nicht funktioniert haben und eine manuelle Antwort, da weiß natürlich keiner, ob Mona überhaupt am Rechner gesessen hat oder gerade in irgendeiner Besprechung war.
Jedenfalls macht sich Tom jetzt auf den Weg Richtung Big Byte, wo sie sich verabredet haben. Und auf dem Weg dahin kommt er auch am Wahlkampfbüro vorbei. Er sieht eine große Menschenmenge, die sich darüber amüsieren, dass da gerade ein großer Laster vorgefahren ist und 1200 Hamburger ans Wahlkampfbüro liefern will.
Das Hamburgeressen von Mona und Tom fiel aus, aber vielleicht haben sie sich ja einfach zwei von diesen 1200 Hamburgern heimlich mitgenommen. Tom geht wieder zurück in die Ben Datacon, erzählt das seinem Vater und sie haben die Theorie, dass jemand die Nachricht von Tom abgefangen, ein paar Bytes geändert und sie dann weitergeleitet hat. Da muss dieser jemand aber recht viele Veränderungen durchgenommen haben, denn in der Telepostnachricht haben wir ja nur zwei Adressen, die Zieladresse, Mona im Wahlkampfbüro und die Quelladresse, diese Firma, deren Telepostleitung stellenweise nicht funktioniert. Aber im Text ist ja nirgendwo die Rede von irgendwelchen anderen Adressen. Und zumal ist hier schon mal nicht die Rede von einem Burger-Service. Das heißt, man muss zum einen die Zieladresse geändert haben von Mona in Burger-Service. Und damit der Burger-Service weiß, wohin er die Hamburger liefern soll, muss auch irgendwo noch dann Mona im Wahlkampfbüro drinstehen. Entweder wurde das dann in den Text geändert oder in die Absenderadresse. Wie das jetzt mit ein paar Byte-Änderungen funktioniert, das kann ich mir jetzt nicht so genau vorstellen. Währenddessen arbeitet Rick im Büro Grendels an Wahlkampfanalysen. Er untersucht vorhergehende Wahlen, macht, wie ich es verstanden habe, Stadtteilanalysen. Er überprüft die Listen unentschiedener Wähler. Wir werden gleich erfahren, dass in diesem Wahlsystem Wähler öfters mal Wahlplakate von dem einen oder anderen Bewerber als Poster in ihrem Garten stehen haben. Ich vermute, dass Grendels Mitarbeiter durch die Stadt gehen und einfach schauen, wer hat keinen Poster und diesen Namen dann auf eine Liste setzen. Mona wird währenddessen von der Presse verfolgt, denn 1200 Hamburger, das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Und wir erfahren, dass Mike Benson, der Vater von Tom, diese Hamburger bezahlt hat und die Hamburger jetzt in Schulen und Altenheimen verteilt werden.
Vor dem Hintergrund, dass Mr. Benson die BenDataCon leitet, die Firma, die mit der Durchführung der Wahl betraut ist und damit zu strikter Neutralität verpflichtet ist, finde ich das etwas problematisch. Es ist natürlich die pragmatischste Herangehensweise, wenn da schon 1200 Hamburger da sind, die muss man irgendwie sinnvoll verwerten. Aber wenn Mr. Benson die einfach so bezahlt und dann von ihrem Lieferort, und das ist nun mal das Wahlbüro Griffin, diese Hamburger dann verteilt werden, wird in der öffentlichen Wahrnehmung eine Verknüpfung stattfinden, dass diese Hamburger irgendwie mit Miss Griffin zu tun haben. Und damit wird das Ganze zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, auch wenn es nicht so intendiert war, möglicherweise für eine illegale Wahlkampfspende von Mr. Benson gehalten werden. In der nächsten Szene sind wir wieder bei den Bensons zu Hause. Es klingelt an der Tür und ein paar angebliche Wahlhelfer wollen zunächst wissen, ob man sich schon entschieden hat, wen man denn wählen würde. Aber diese Wahlhelfer verhalten sich wirklich unverschämt. Sie fallen den Bewohnern des Hauses ständig ins Wort, bedrängen sie. Ja, haben sie sich etwa immer noch nicht entschieden? Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass sie den und den wählen wollen. Das kann doch überhaupt gar nicht sein. Und nachdem sie gegangen sind, stellen wir fest, dass sie unerlaubterweise auch noch ein Poster in den Garten gestellt haben mit einem sehr hässlichen Foto der Kandidatin Miss Griffin, die auf diesem Foto einen sehr verschlagenen Gesichtsausdruck hat. Und als die Bensons das Foto näher untersuchen, stellen sie fest, dass es einen Holographie-Effekt hat, der dafür sorgt, dass dieses Grinsen wirklich sehr diabolisch wirkt. Und daraus schließen sie, dass es nicht einfach nur ein schlecht ausgewähltes Foto ist, sondern dass es Absicht ist, dass dieses Foto so abschreckend wirken soll. Und daraus schließen sie, dass die Wahlhelfer wahrscheinlich gar nicht für Miss Griffin arbeiten, sondern von dem Gegenkandidaten beauftragt wurden, um Stimmung zu machen gegen Miss Griffin. Mr. Benson kommt nun nach Hause und erzählt seiner Familie, dass auch andere Systeme, also nicht nur das Home-Shopping-System und die Telepost, Zicken machen, sondern auch andere Computersysteme mittlerweile betroffen sind, allerdings nur in Stanton. Und er bringt jetzt zum ersten Mal den Begriff Systemmanipulator ins Spiel. Ein Gerät, mit dem man Systeme manipulieren kann.
Was ich in der Szene noch ganz lustig fand, ist, Miss Benson hat ein Fitnessvideo aufgenommen. Und zwar ist das, wie in Stanton üblich, ja total technisiert. Das heißt, sie nimmt das Fitnessvideo nicht nur normal auf, sondern auch mit einer Wärmebildkamera, sodass man als Nutzer jetzt genau sehen kann, bei welcher Übung welche Muskeln wie viel Arbeit verrichten.
Tom macht sich nun nochmal auf den Weg und möchte ins Wahlkampfbüro von Mr. Crandalls fahren und Rick dort zur Rede stellen, was das denn soll, dass offensichtlich Mr. Crandalls irgendwelche angeblichen Wahlkampfhelfer rumschickt, die den Ruf von Miss Griffin schädigen sollen. Zu dieser Aussprache kommt es aber nicht, denn Tom trifft mal wieder diesen Silberhaarigen aus der weißen Limousine. Und diesmal erfährt jetzt auch der Leser, um wen es sich handelt. Das ist nämlich Mr. Smythe und das ist Crandalls Wahlkampfleiter.
Tom spricht aber mit Mr. Smythe jetzt nicht über dieses schreckliche Wahlkampfbild, sondern er redet sich raus. Er geht mit Rick zusammen ins Big Bite und neben Hamburgeressen kann man da auch sich die neuesten Musikvideos auf einem Tischmonitor anschauen, die allerdings bezahlt werden müssen. Rick, der sehr überzeugt davon ist, dass Grendels die Wahl gewinnt, lädt Tom daraufhin am Folgeabend zu einer Grillparty zu Grendels Villa ein. Die Freunde trennen sich und gehen nach Hause und nachts klingelt Sergeant Darby an der Tür der Bensons und er verständigt Mike davon, dass es einen Einbruch in der BenDataCon gegeben hat. Es wäre das komplette Equipment zerstört worden.
Am nächsten Morgen sind wir jetzt beim Frühstück bei Mona im Nebenhaus. Mona findet eine automatisch ausgedruckte Telepostnachricht im Drucker. Das hat mich jetzt sehr an den Film Zurück in die Zukunft erinnert, als in der ausgedachten Zukunft im Jahr 2015 alle Häuser mit multiplen Faxgeräten ausgestattet sind. Und wenn ein Fax ankommt, dann wird es automatisch in sämtlichen Zimmern in siebenfacher Ausführung ausgedruckt. Mona geht jetzt einfach mal, ohne diese ausgedruckte Telepost-Nachricht zu lesen, davon aus, dass diese Nachricht für ihre Mutter sein wird und legt sie ihr einfach ungelesen auf den Tisch. Später erfahren wir jedoch, dass es eine Nachricht eigentlich für sie und Rick gewesen wäre. Tom kommt nämlich kurz später ganz aufgeregt bei ihnen vorbei und ist sauer, dass sie noch nicht fertig angezogen sind. Sie müssten nämlich alle nochmal zur Flugsicherungsbehörde. Und während Rick jetzt in seinem Zimmer verschwindet und sich schnell anzieht, lädt Tom Mona zu dem Grillfest in der Villa Crandalls ein, zu dem er gestern von Rick eingeladen wurde, allerdings ohne Mona zu sagen, wer der Veranstalter ist, und freut sich diebisch auf ihr Gesicht, wenn sie rausfindet, dass sie auf der Wahlparty des Gegenkandidaten auftaucht. Auf der Fahrt zur Luftsicherungsbehörde erfahren wir jetzt wieder ein weiteres technisches Detail von Ricks Auto. Er hat nämlich ein VFLS, ein Verkehrsfunkleitsystem, was im Prinzip dem heutigen Navigationssystem entspricht und außerdem auch noch Echtzeitdaten über Staus oder Baustellen senden kann. In der Luftsicherheitsbehörde erzählt Ihnen Mr. Higgins jetzt, dass ein ausländischer Nachrichtendienst den Datentransfer zur Zentrale abgegriffen hat und damit jetzt möglicherweise auch von der Zeugenaussage von THM Kenntnis hat, und er warnt sie, dass sie bitte auf sich aufpassen sollen. Dieser Turn der Handlung ist mir wieder völlig schleierhaft. Das scheint zu diesem Handlungsstrang Schmuggel zu gehören, der irgendwie entweder nicht wirklich zu Ende gedacht ist oder der Kürzung zum Opfer gefallen ist. Es spielt auf jeden Fall im weiteren Verlauf der Handlung keine Rolle mehr.
Nach dem Besuch bei der Luftbehörde gehen sie also zurück und Tom begibt sich zur Bandada.com. Er sieht den gesamten Vandalismus, das ganze Equipment, die ganzen Computer, alles zerstört. Und selbst auf Disketten wurde Öl gegossen, sodass man wirklich gar nichts mehr mit der Einrichtung anfangen kann. Die Frage, die sich alle Mitarbeiter hier jetzt stellen, ist aber, warum haben die Sicherheitssysteme versagt? Die Kameras haben versagt, die Lichtschranken haben versagt. Irgendjemand muss auch diese Systeme gestört haben, und zwar vor dem Einbruch. Die Handlung blendet um zum Wahlkampfbüro von Bürgermeisterin Griffin. Dort gab es eine Warnung von der Polizei, dass möglicherweise auch bei ihnen eingebrochen werden soll. Und die Bürgermeisterin hat Angst, dass ein Einbruch möglicherweise zur Zerstörung von ihren Daten führen könnte. Und Mona nimmt diesen Hinweis auf und überlegt sich eine Sicherung. Mit Erlaubnis der Bürgermeisterin nimmt sie alle Floppys und sonstige Speicher aus dem Datenarchiv und fährt zu Tom nach Hause, um Kopien anzufertigen und auch Sicherheitsausdrucke vorzunehmen. Ich habe damals in meiner Kindheit sowas Ähnliches gemacht. Ich hatte mir nämlich zu Weihnachten einmal ein Programm gekauft für 80 Mark. War viel Geld für mich damals. Und ich hatte kurze Zeit vorher ein Virus und ich hatte höllische Angst vor Computerviren damals. Und bin dann am Weihnachtsmorgen zum Klassenkameraden gefahren und habe mir dort zuerst mal alle Disketten kopiert. Diesmal allerdings mit zwei Diskettenlaufwerken, also es ging recht flott. Denn wenn der Virus jetzt meine Originaldisketten kaputt gemacht hätte, dann hätte ich mit meinem Programm ja überhaupt nichts anfangen können. Und ich habe damals dem Schreibschutz nicht so wirklich getraut, denn das ist ja auch nur eine Softwareabfrage und ich hatte Angst, dass die Viren auch den überwinden können. Aber glücklicherweise ist damals nichts passiert. Zurück in der Handlung benutzen Tom und Mona Mr. Chips nun als Datenjukebox. Er hat ein spezielles Register, in dem er mehrere Stapel Disketten verwalten kann. Und einen Arm und ein Floppy-Laufwerk. Das heißt, er kann jetzt auf Anforderung einzelne Disketten in seinem Körper einschieben und die Daten ausspucken. Mona belässt die Kopien bei Tom zur Sicherheit und bringt die Originale wieder ins Wahlkampfbüro zurück.
Hier finde ich jetzt, dass das Buch uns zumindest eine Handlung unterschlägt. Denn Mona sortiert die kopierten Disketten einfach im Bauch von Mr. Chips ein und unmittelbar darauf möchte sie einen Testlauf machen und fragt ihn einfach, spuck mir bitte die Wählerdaten von A bis C aus. Jetzt frage ich mich, ohne dass Mr. Chips da in irgendeiner Form eine Inventarisierung vorgenommen hat, kann er doch überhaupt nicht wissen, dass die Diskette, die er jetzt in sein Laufwerk einschieben muss mit seinem komischen Arm, der die Disketten da hin und her manövrieren kann, woher soll er denn wissen, welche Diskette aus dem Regal er sich jetzt eigentlich greifen muss? Da muss ich doch zumindest irgendwo ein Inhaltsverzeichnis anlegen, dass in Schacht A7 jetzt Diskette mit den Wählerdaten A bis F liegt oder so ähnlich. Mittlerweile ist es Abend geworden. Tom und Mona wollen miteinander ausgehen und einen schönen Abend verleben. Und Tom hat ja noch seinen Streich vorbereitet, dass er Mona auf das Grillfest von Kandidat Crandalls eingeladen hat. Als Mona erkennt, wo Tom sie da hingeführt hat, ist sie erstmal not amused. Aber sie beschließen dann trotzdem, naja, es ist eine Grillparty. Wir amüsieren uns einfach mal so gut es geht. Es gibt hier gutes Essen, man kann tanzen. Blenden wir einfach mal aus, wer hier der Gastgeber ist. Kurze Zeit später landet ein blauer Hubschrauber, großer Auftritt. Wer steigt aus? Mr. Crandalls und sein Wahlkampfleiter Smythe. Und außerdem steigt hintendran auch noch Rick aus. Rick scheint also irgendwie immer in der Nähe von Smythe sich aufzuhalten. Rick wundert sich zunächst auch, dass Tom und Mona auf dieser Party anwesend sind, aber diese Verwunderung überwindet er relativ schnell und er erklärt, dass dieser blaue Hubschrauber auch überhaupt nicht verdächtig ist. Es handelt sich zwar wahrscheinlich um denselben Hubschrauber, der da an dieser Flugzeugabsturzstelle mysteriöserweise aufgetaucht ist. Dieser Hubschrauber gehört einer Charterfirma. Das heißt, wer den am Absturztag gemietet hat, kann man überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil das unter falschem Namen passiert ist. Rick ist jedenfalls davon überzeugt, dass Mr. Smythe damit auf jeden Fall nichts zu tun hat. Auf dieser Wahlkampfparty hält der Kandidat Crandalls jetzt auch noch eine uninspirierte Wahlrede. Mona wundert sich, dass er diese Floskeln, die er da von sich gibt, auch noch ablesen muss. Und ihre Gedanken, Zitat, er hat ein Lächeln wie ein Fotomodell, die Stimme eines Radiosprechers, die Bewegungen eines Schauspielers und einen Blick wie ein Falschspieler. Er kommt mir vor, als wäre er nur Mr. Smythes Marionette. Im weiteren Verlauf des Abends geht der Wahlkampfleiter Smythe herum und unterhält sich mit all seinen Gästen. Und er erkennt auch Tom und Mona, denn Mona war ja vor kurzem in den Nachrichten wegen dieser Hamburger Geschichte. Und Tom hat er ja zusammen mit Rick am vorigen Tag auch schon kennengelernt. Und er wundert sich etwas, was diese beiden denn auf seiner Wahlkampfparty zu suchen haben, denn er weiß ja genau, dass Tom neutral bleiben muss und Mona sogar im Gegenteam ist. Er nimmt das allerdings sportlich und heißt sie herzlich willkommen auf seiner Siegesparty und behauptet, dass der Wahlsieg ja nur noch eine Formalität wäre.
Rick möchte Tom nun einen speziellen Raum in der Villa zeigen, den sogenannten Kontrollraum, der vollgestopft ist mit modernster Elektronik. In den Raum selbst können sie nicht rein, denn der ist verschlossen. Aber sie können in die Kabine des Wächters, der eine ganze Reihe an Monitoren hat und mehr oder weniger das Haus und die Umgebung überwacht. Und eine dieser Kameras ist auch in den Kontrollraum gerichtet. Rick nimmt einen Teller vom Buffet mit, um den Wachmann positiv zu stimmen. Tom geht derweil zu verschiedenen Kameras, sucht sich eine aus und hält einfach nur eine Papierserviette vor eine, sodass der Wachmann sieht, da ist eine Kamera ausgefallen und den Überwachungsraum verlässt. Tom kommt schnell zurück und sie schauen die verschiedenen Monitore durch und sehen auch wirklich den Kontrollraum. Zwei Männer sind im Moment gerade am Gange dort an einem schwarzen Kasten, auf dem SEM 4 steht. Tom kann auch noch einen Kopfhörer aufsetzen. Er kann die Männer also kurzzeitig belauschen. Sie reden von Wahlmanipulation und einem Testlauf mit dem Teleshopping-Kanal. Rick hat von dem Gespräch an sich nichts mitbekommen. Dann hören sie Schritte. Tom nimmt den Kopfhörer schnell ab. Crandalls kommt rein, er hat sie ertappt, aber er weiß nicht genau, was sie gemacht haben und TRM wird mehr oder weniger vom Gelände geworfen.
Am nächsten Morgen macht sich Tom in seiner Garage wieder an die Arbeit. Er möchte die Datenübertragung nochmal analysieren, diesmal vorwiegend den Datenfluss aus der Villa Crandalls. Er ruft verschiedene Protokolle und Routinen auf und lädt sich sozusagen den Einzelverbindungsnachweis des Anschlusses der Villa Crandalls auf seinen Monitor und sieht dabei, dass es einen Haufen Datentransfers gab zwischen der Villa Crandall und dem Wahlkampfbüro, was nicht weiter auffällig ist. Aber außerdem gibt es auch noch eine Zusatzverbindung zum allgemeinen Kommunikationssystem. Das wird nicht weiter spezifiziert. Aber was ihm auffällt, ist der genaue Zeitpunkt dieses Datentransfers. Das war nämlich unmittelbar vor dem Einbruch in die BenDataCon. Und daraus schließt Tom jetzt, dass dieser Datentransfer höchstwahrscheinlich das Alarmsystem der BenDataCon ausgeschaltet hat und danach der Einbruch unerkannt und ohne die Kameras stattfinden konnte. Weiter erfahren wir, dass bei den Bensons im Moment das Heimshopping-System mal wieder spinnt. es fällt aus und dann geht es wieder. Und das triggert bei Tom den Gedanken, dass er jetzt die Verbindung zieht zu dem Gespräch, das er gestern im Kontrollraum belauscht hat. Da ging es ja darum, Testlauf, Heimshopping-System, Manipulation, Wahlfälschung. Und daraus schließt Tom jetzt, dass er möglicherweise gerade live bei diesem Testlauf im Heimshopping-System dabei war und dass die Wahl definitiv in Gefahr ist.
In einem kleinen Nebenhandlungsstrang blendet die Geschichte jetzt kurzum zu Rick. Er wurde ja auch von der Party rausgeworfen. Er ist aber weiter Vorsitzender der Jungwähler. Man hat ihm allerdings die EDV abgenommen. Und er wird jetzt mehr oder weniger kaltgestellt. Er muss Wahlkampfveranstaltungen im Altenheim organisieren. Dennoch bleibt er dabei, denn er will ja nach wie vor in der Partei des Siegers sein. Die wichtigere Handlung findet aber bei Tom statt. Tom begibt sich persönlich zu Higgins. Denn wenn wirklich dieser Sam da involviert ist, dann ist ja völlig unklar, was der abhören oder fälschen kann. Das heißt, er möchte Krendels und seine Leute nicht warnen, dass er jetzt zur Polizei geht. Er erzählt Higgins von Sam 4 und jetzt erfahren wir als Leser auch die exakte Bezeichnung. Es ist ein sogenannter Systemanalysemanipulator, ein Gerät, was mehr oder weniger alles kann. Es gibt nur 4 Geräte, die im Jahr hergestellt werden, in der Schweiz. Sie kosten Millionen und man darf sie auch in das Land, in dem Stanton liegt, nicht einführen. Darauf stehen 10 Jahre Gefängnis. Tom kann Higgins überzeugen, dass er eine Hausdurchsuchung bei Krendels durchführen soll. Und Tom begibt sich nach Hause, redet mit seinem Vater darüber und er bestätigt ihn, die Wahl wäre nun wirklich in Gefahr, wenn ein Systemanalysemanipulator dabei involviert ist. Denn dieser würde sämtliche Sicherheitsvorkehrungen der Bendatacon konterkarieren.
Meiner Meinung nach müsste Mr. Benson spätestens zu diesem Zeitpunkt die Wahl komplett absagen. Wir wissen ja, dass in die Bendatacon eingebrochen wurde und seine komplette Hardware geschrottet ist. Und seine Software ist jetzt durch den Sam auch kompromittiert. Also wie will er jetzt überhaupt noch irgendeine Wahl durchführen, von geheim und demokratisch ganz zu schweigen? Mr. Benson will allerdings wohl seine Firma retten und redet nur davon, dass er diesen Sam unbedingt in die Finger kriegen muss, um die Wahl noch durchführen zu können.
Tom und sein Vater dürfen bei der Hausdurchsuchung dabei sein. Allerdings bleibt diese erfolglos. Es hat ja eine gewisse Zeit gedauert, bis das Ganze stattfinden kann. Und sie finden zwar den Kontrollraum in der Villa Krendels, aber er enthält keinen Sam mehr, das Gerät ist weg und dort stehen nur Videospielgeräte.
Am nächsten Tag erfahren wir, dass das Team Krendels sich ein neues Hauptquartier gesucht hat. Nachdem sie ja klammheimlich den Sam aus der Villa entfernt haben, haben sie ihr Hauptquartier jetzt in einem Landhaus außerhalb von Stanton aufgeschlagen. Und Krendels und sein Wahlkampfleiter unterhalten sich darüber, dass sie ja nur noch 2 Tage durchhalten müssen, dann ist die Wahl vorbei, dann werden wir diese Wahl gewonnen haben und bald sitzen wir sogar in der Regierung. Außerdem erfahren wir noch, dass der Sam dafür verantwortlich ist, dass sie rechtzeitig gewarnt wurden und rechtzeitig die Villa räumen konnten, denn sie haben irgendjemanden, wen wird nicht genau klar, die Bensons oder die Polizei, abgehört, sodass sie rechtzeitig vor der Razzia den Sam beiseite schaffen konnten. Zeitgleich fährt bei den Bensons ein großer Möbelwagen vor. Der Inhalt von Toms Werkstatt wird nämlich verladen und soll die Hardware der Bendatacon ersetzen. Mona kommt aus dem Nachbarhaus. Sie weiß erstaunlicherweise weder von dem Vandalismus bei der Bendatacon, noch hat Tom ihr von der missglückten Razzia erzählt, was ich relativ schäbig finde, wenn Tom Mona eigentlich als seine Freundin betrachtet, dass er so wenig mit ihr kommuniziert. Mona möchte Tom zur letzten Wahlkampfveranstaltung von Miss Griffin einladen, aber Tom hat mittlerweile von der Wahl die Nase voll und sagt ab.
In der Bendatacon sind eine Reihe an wütenden Geschäftsleuten jetzt vorstellig geworden, denn mit nicht vorhandenen Computern geht natürlich jetzt auch überhaupt kein Service mehr. Sie wollen Schadensersatz. Tom hilft den Mitarbeitern beim Aufbau seines Equipments, denn er hat so viele verschiedene Technik, da kommen die hochqualifizierten Programmierer der Bendatacon gar nicht zurecht damit. Wir erfahren hier jetzt auch erstmalig von dem eigentlich wichtigsten Gerät, was im Roman eine Rolle spielt, der sogenannten Piratenfalle. Es ist ein Programm, das Tom geschrieben hat, das noch ungetestet ist und es soll den Systemanalysemanipulator unschädlich machen oder zumindest feststellen, wenn er Daten fälscht. Das Programm soll irgendwie, das wird nicht spezifiziert, Ein- und Ausgangsdaten vergleichen. Wir haben uns dann nach längerem Nachdenken folgende Hypothese zusammengebastelt. wenn in dem Stanton-Internet, nennen wir es mal so, Daten verschickt werden, gehen die über irgendwelche Knoten, Glasfaserkabel, irgendwelche Kästen. Und wenn bei einem dieser Datenpakete der Weg angehängt ist, sodass man also nachvollziehen kann, welche Leitungen hat dieses benutzt, dann könnte man diese Information natürlich benutzen, um herauszufinden, ob die abgegebene Wählerstimme auch stimmt. Denn der Ben-Data-Con-Rechner weiß ja, wo der Wähler wohnt. Er weiß dann also auch, welche Leitungen diese Stimme nehmen müsste. Und wenn jetzt der SEM die Stimme fälscht, dann nutzt er ja andere Leitungen. Denn wie wir wissen, ist das ja im Landhaus von Grendels stationiert. Und ich vermute, dass die Piratenfalle diese Daten vergleicht. Welcher Weg wird erwartet und welcher Weg kommt? Denn ein Vergleich Ein- und Ausgangsdaten kann ja nicht dergestalt stattfinden, dass die Piratenfalle mirakulös weiß, was hat der Wähler eigentlich weggeschickt und was kommt bei der Ben-Data-Con an. Dann müsste man ja diese Daten überhaupt nicht wegschicken. Im Wahlkampfbüro Griffin gibt es jetzt letzte Vorbereitungen zur Wahlparty. Dort sind alle Mitarbeiter motiviert. Und sie können sogar, da ja Toms Hardware aufgebaut ist und zumindest ein rudimentäres Stanton-Net bereitstellt, zumindest 5000 Telepostnachrichten pro Stunde versenden, sodass Miss Griffin sich noch an die unentschiedenen Wähler kurz vor der Wahl wenden kann.
Im Gegensatz zu den motivierten Wahlhelfern von Miss Griffin ist die Stimmung im Hauptquartier von Crandalls eher schlecht. Die jungen Wahlhelfer fühlen sich nicht wertgeschätzt. Sie haben den Eindruck, dass niemanden ihre Vorschläge interessieren und weder Crandalls noch Mr. Smythe sich wirklich noch für den Wahlkampf interessieren. Jetzt gibt es einen plötzlichen Systemzusammenbruch. Alles, nämlich alle Programme, alle Wählerverzeichnisse, Mitgliedsunterlagen, Bankdaten, alles ist auf einen Schlag weg. Große Aufregung bei den Wahlhelfern. Allerdings scheint das den Wahlkampfleiter Smythe überhaupt nicht zu interessieren. Der kommt nur wütend aus seinem Büro rausgestapft. Was ist denn hier los? Ich habe eine Videokonferenz. Was? Systemabsturz? Interessiert mich alles nicht. Lasst mich doch in Ruhe. Zeitgleich stürzt allerdings auch das System im Büro Griffin ab, was, auch wenn alle hier motiviert und guter Stimmung sind, natürlich trotzdem einer Katastrophe gleichkommt. Denn mit dem kompletten Zusammenbruch des Systems sind jetzt alle Daten weg. Die ganze Organisation der finalen Wahlparty am Abend, das Catering, die Einteilung der Helfer, die Ordner, alles Mögliche, darauf können sie nicht mehr zugreifen. Es droht, diese Wahlkampfveranstaltung ins Wasser zu fallen. Allerdings hat Mona eine gute Idee, sie hat ja Backups gemacht, das heißt, sie ruft in die Runde, Mr. Chips kann helfen. Allerdings ist mir hier auch nicht ganz klar, warum sie denn auf die Backups zurückgreift, die sie in Toms Garage versteckt hat, denn die Daten und die Datenträger sind ja nicht kompromittiert in dem Wahlkampfbüro von Griffin. Das heißt, sie hätte auch einfach die Originaldateien in irgendeinen noch funktionierenden Rechner reinstecken können und die Daten wären zumindest wieder da gewesen. Am nächsten Tag, jetzt ist es tatsächlich der Wahltag, es ist also endlich soweit, befinden wir uns zunächst in der ominösen Limousine von Mr. Smythe. Die ist auch technisch super ausgestattet. Es gibt auch dort ein Bildtelefon, einen Telepostanschluss, verschiedene Monitore, alle Kommunikationskanäle, die Stanton zu bieten hat, kann man auch in dieser Limousine nutzen. Und Smythe und sein Team schauen sich die Nachrichten an. In diesen Nachrichten wird über Monas Geistesblitz berichtet, dass sie nämlich Mr. Chips benutzt hat, diesen an den Bildtelefonkanal angestöpselt hat. Damit konnte sie das gestörte Telepostsystem umgehen und so immerhin noch 2000 Nachrichten pro Stunde senden. Also nicht die geplanten 5000 über das rudimentäre Telepostsystem, aber immerhin noch 2000 Nachrichten. Smythe und Crandalls ärgern sich, dass das gegnerische Team tatsächlich einen Weg gefunden hat, diesen Systemabsturz doch ziemlich gut abzupuffern. Aber im Grunde ist es ja egal, denn sie sind sich sicher, dass sie mit der Manipulation durch den SEM die Wahl trotzdem gewinnen werden. Wir fahren jetzt zum letzten Wahlkampfauftritt von Crandalls im Altersheim. Das hat Rick ja organisiert, deshalb ist er auch vor Ort. Und Smythe ist jetzt der Meinung, dass Rick möglicherweise zu viel wissen könnte. Er möchte diesen Jungen gerne im Auge behalten und deshalb lädt er ihn ein, das Wahlergebnis oder die Entwicklung der Wahldaten zusammen mit ihm im Hauptquartier anzuschauen und nimmt ihn in seiner Limousine erstmal wieder mit.
Eine Stunde vor der Wahl fährt Stanton jetzt einen Teil seiner Services runter. Heimshopping und Bankservice werden gestoppt. Es ist jetzt hier nicht detailliert beschrieben, ob das generell so geplant war. oder ob das eine Konsequenz ist, weil die Band Datacon die Wahl ja jetzt nur mit Toms zusammengestückelten Rechnersystem durchführen kann. Vielleicht reicht da einfach die Kapazität nicht aus, um tausende Wählerstimmen pro Sekunde abarbeiten zu können. Tom schließt sein Apron mit der Piratenfalle an. Sein Vater beobachtet ihn dabei. Tom erklärt das Programm und Mike Benson findet es gut und erlaubt es. Alle sind angespannt, warten und dann beginnt endlich die Wahl. Der Roman blendet jetzt kurz einmal um zu Grendels in sein Landhaus und wir erfahren, wie der eigentliche Plan von Smythe und Grendels gewesen ist. Die Wahl in Stanton ist so organisiert, dass man den persönlichen Berechtigungscode irgendwie bekommen kann, wenn man die Bankdaten der Nutzer hat. Das wird aber auch nicht näher spezifiziert. Und Smythe und Grendels wollten nun mit dem SEM eben über das Teleshopping-System die Bankdaten der einzelnen Nutzer abgreifen und darauf den PBC zu bekommen. In einem zweiten Schritt wollten sie während der Wahl die abgegebenen Stimmen fälschen, indem sie sie abfangen, die Stimme verändern und dann weiterleiten zur Band Datacon, sodass weder der Wähler noch der Band Datacon Zentralrechner merken, dass da noch eine dritte Partei dazwischen ist, die die Daten kontrolliert. Allerdings hatte der erste SEM einen Produktionsfehler und der hat dazu geführt, dass das Teleshopping-System instabil wurde und man überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht wurde, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Deshalb wurde ein zweiter SEM bestellt und das ist der, der mit dem blauen Helikopter abgeholt wurde, nachdem das Flugzeug gemeldet hat, SEM an Bord, und damit ist keine Person gemeint, sondern eben der Computer.
Während jetzt also die Wahl beginnt und das Team Crandall's Smythe sich darauf vorbereitet, den SEM endlich einsetzen zu können, befindet sich ja auch Rick in der Nähe des Hauptquartiers. Wir erfahren, dass er sich zunächst weiterhin in der Limousine aufhält und sich mit der elektronischen Ausstattung amüsiert. Wir haben ja schon erfahren, dass es ein komplettes Kommunikationszentrum ist. Das wird ihm dann allerdings doch irgendwann langweilig und er steigt aus und sieht sich auf dem Gelände um. In einer abgelegenen Ecke entdeckt er eine halb verfallene Scheune und als er reingeht, entdeckt er dort drin einige Versandkisten und als er eine öffnet, sind darin elektronische Bauteile neuester Bauart, die man verwenden könnte für medizinische Geräte oder auch für militärische Zwecke. Darauf kann er sich aber nicht mehr wirklich einen Reim machen, denn er wird von hinten niedergeschlagen.
Zurück bei Tom schlägt jetzt die Piratenfalle zu. Vor der Bürgermeisterwahl findet noch das schon angesprochene Referendum statt und bei zwei Referendumsposten meldet die Piratenfalle eine Diskrepanz. Tom kann daraufhin auch die Adresse des SEMs herausfinden und das ist, wie ich vermute, halt über diese angehängten Ortsdaten der Leitungen möglich. Dann wird die Geschichte recht schnell. Wir sind wieder bei Grendels Landhaus. Ein Helikopter landet, die Verbrecher freuen sich schon, denn sie erwarten einen, um abzuhauen. Aber aus dem Helikopter steigen Polizisten aus und alle Verbrecher werden verhaftet und die Wahl ist gerettet.
Smythe hatte allerdings noch geplant, den bewusstlosen Rick mitzunehmen, denn mit Geiseln lassen sich immer gute Geschäfte machen, was auch immer er damit jetzt gemeint hat. Jetzt machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung. Die Wahl ist gelaufen. Sekunden später steht auch schon das Ergebnis fest. Die Titelverteidigerin Miss Griffin ist wiedergewählt. Und THM treffen sich auf ihrer Siegesparty. Dort treffen wir auch eine der unfreundlichen, angeblichen Wahlhelferinnen von Miss Griffin wieder, die die Leute bedrängt haben und ungefragt Poster in den Gärten aufgestellt haben. Diese erzählt, dass sie tatsächlich von Mr. Smythe engagiert worden ist, um genau das zu tun, nämlich Unruhe zu stiften und den Ruf von Miss Griffin zu schädigen. Allerdings hätte Mr. Smythe sie auch nur mit ungedeckten Schecks bezahlt, sodass sie von dieser ganzen Aktion jetzt nicht mal etwas hat. THM diskutieren jetzt noch ein bisschen die Vor- und Nachteile einer elektronischen Wahl. Die Vorteile sind halt, dass es viel schneller geht, bis die Stimmen ausgezählt sind. Es ist außerdem bequem und irgendwelche Ausreden wie das Wetter war mir zu schlecht oder ich habe das Wahlbüro nicht gefunden, können jetzt natürlich nicht mehr vorgebracht werden, sodass zumindest theoretisch die Wahlbeteiligung steigen sollte, was die Demokratie stärkt. Darauf gehen wir aber nachher in den Kategorien nochmal etwas näher ein. Die frisch wiedergewählte Bürgermeisterin Miss Griffin lädt THM jetzt noch zur Eröffnungssitzung des Stadtrats ein.
Danach gibt es noch eine kleine Nachlese. Der SEM ist ja beschlagnahmt worden. Er wird später in einer Bundesbehörde verwendet, wozu auch immer. Tom erhält alle seine Geräte zurück und kann damit seine Werkstatt wieder ausrüsten. Mittlerweile hat er aber die Nase voll von Elektronik, zumindest mal für eine kurze Zeit, denn er hat ja bei seinem Vater gearbeitet und Lohn steht noch aus. Und diesmal möchte er das Geld bitteschön in einer Lohntüte in bar haben und nicht über eine Banküberweisung. Danach gehen TRM dahin, wo sie immer hingehen, wenn sie was zu feiern haben, ins Big Bite.
Und dann gibt es noch einen kleinen Epilog einige Tage später. Wahrscheinlich zur Eröffnung des neu gewählten Stadtrats findet eine Ehrung statt. Tom erhält eine Medaille der Stadt dafür, dass er die Durchführung der freien demokratischen Wahl ermöglicht hat. Und Tom ist dieser ganze Rummel um seine Person ziemlich peinlich und er denkt mit Schrecken daran, dass er jetzt gleich eine Dankesrede halten muss. Das bleibt ihm allerdings erspart, weil Rick ja immer noch sein bester Freund ist. Er hat die Lautsprecheranlage manipuliert, sodass Tom keine Dankesrede halten muss. Und wenn das Ganze ein Hörspiel wäre, dann gäbe es jetzt hier den Abschlusslacher. Kommen wir jetzt zu den Kategorien. Zunächst, welche Verbrechen wurden begangen? Der Haupttäter ist hier ganz klar Mr. Smythe, der Wahlkampfleiter. Da ist zunächst mal der illegale Import des Sam und die Wahlmanipulation. Außerdem Diebstahl, denn durch die Benutzung des Sam musste er ja zunächst einmal die PBCs aus dem Heimshopping-Kanal abgreifen und nebenher hat er, glaube ich, auch noch ein paar Bankdaten geklaut. Dazu kommen Einbruch und Vandalismus in der Bendatacon, Körperverletzung bei Rick und möglicherweise auch noch geplante Entführung oder Lösegelderpressung, denn schließlich wollte er Rick als Geisel mitnehmen. Und wahrscheinlich nicht Verbrechen, aber trotzdem nicht richtig, ist auch noch die Rufschädigung für Miss Griffin durch die engagierten falschen Wahlhelfer. Auf dem Konto von Tom würde ich verbuchen, eigentlich Diebstahl durch seinen Testlauf, dass er einfach mal fremde Bankdaten dafür hernimmt, dass er eine Vase für Mona bestellt, ohne die Wahlkampfbehörde zu fragen. Also das kann auch nicht wirklich richtig sein. Und dieser Einbau der Piratenfalle kommt mir auch zumindest dubios vor. Einfach mal ein Programm aufzuspielen, ohne irgendjemanden zu fragen, kann nicht richtig sein. Und auch, dass Mr. Benson kurz vorher noch sein Okay gibt, finde ich nicht wirklich richtig. Das Wahlsystem muss im Vorhinein getestet, geprüft und abgenommen sein. Und da kann man nicht kurz vorher noch irgendwas Selbstgebasteltes einbauen. Und auch bei Mr. Benson bin ich mir nicht sicher. Da ist einmal diese möglicherweise illegale Wahlkampfspende, auch wenn das nicht so gemeint war, aber man könnte es zumindest so interpretieren. Und auf der anderen Seite kann ich es wirklich auch nicht gutheißen, wie diese Wahl durchgeführt wird, mit einem zusammengeliehenen Hardware-Park und einer Software, von der man weiß, dass sie manipuliert werden soll. Das ist mit Sicherheit ein Vertragsbruch gegenüber wem auch immer, der die Durchführung der Wahl bestellt hat. Denn die Bendatacon kann unter diesen Umständen niemals garantieren, dass diese Wahl korrekt ablaufen wird.
Ginge das heute noch? Die Wahlmanipulation im Buch hat ja nur funktioniert durch dieses ominöse Gerät namens Systemanalysemanipulator. Ich bin der Meinung, das kann nur funktionieren rein technisch, wenn die Wahlstimmen auch alle durch dieses Gerät laufen. Und das funktioniert nur, wenn der Sam physikalisch im Netz von Stanton so verankert ist, dass auch wirklich alle Stimmen durchlaufen. Sprich, er muss kurz vorm Gebäude der Bendatacon an den Glasfaserkabeln hängen. Man könnte das heutzutage natürlich im Internetzeitalter ähnlich machen. Alle Internetknoten in Deutschland, da werden einfach alle eingehenden Leitungen physikalisch angezapft und Rechner dazwischen gestellt. Das wird aber höchstwahrscheinlich auffallen, wenn da überall plötzlich Löcher gebuddelt werden. Softwaretechnisch ginge das eventuell so, dass man ein Virus aufspielt auf eben all diese Internetknoten, sodass alle durchgeleiteten Daten dann analysiert werden. Und wenn es sich um Wählerstimmen handelt, dann werden sie gefälscht, indem sie durch einen anderen Rechner zuerst durchgeleitet werden. Natürlich werden heutzutage solche Daten verschlüsselt. Das heißt, neben dieser physikalischen Manipulation müsste man eben auch noch diese Softwareverschlüsselung knacken. Einfacher ging es, wenn man auch hier kurz vor der, ich nenne es jetzt mal, Wahlstimmenzentralsammelstelle diese ganzen Manipulationen durchführt. Aber auch da wird ein Lochgraben wohl auffällig sein. TRM redet ja kurze Zeit darüber, dass die elektronische Wahl große Vorteile hat und die Demokratie stärkt. Dem kann ich heutzutage nicht zustimmen, denn in Deutschland kann jeder Wähler ohne Grund Briefwahl beantragen. Als ich angefangen habe zu wählen, musste man noch einen Grund angeben, Abwesenheit wegen Urlaub, Krankheit oder Sonstiges. Das heißt, die im Buch angesprochenen Argumente, es hat geregnet, man weiß nicht, wo das Wahllokal ist, das fällt ja alles flach, denn die Wahlunterlagen, Briefwahl, kommen einige Wochen vor der Wahl an. Man hat genügend Zeit zu Hause, diese auszufüllen. Und irgendwann in mehreren Wochen wird man ja auch mal an irgendeinem Briefkasten vorbeikommen, sodass die Wahlbeteiligung durch Briefwahl alleine meines Erachtens schon deutlich höher ist. Es gibt hier jetzt keinen Grund, alles auf Elektronik umzustellen, denn die Elektronik hat zum einen ja das Fälschungsproblem, was wir eben gesehen haben, und eine Briefwahl kann man nicht einfach fälschen. Man müsste Millionen an Briefwahlunterlagen fälschen, ausdrucken, manipulieren. Da die über mehrere Wochen eintrudeln kommen, müsste man laufend Briefträger niederschlagen und deren Taschen rauben. Oder wenn sie gesammelt sind, Briefzentren überfallen oder in Wahlkreisbüros, wenn alles kurz vor der Wahl gesammelt ist, einbrechen. Auch das würde alles auffallen. Zumal man hier sehr genau darauf achten muss, dass aus einem Wahlkreis dann nicht zu viele Stimmen gemeldet werden, wenn ich einfach 20 Stimmen für die Partei XY noch zusätzlich reinwerfe, sodass also die absolute Anzahl an Wahlberechtigten nicht überschritten wird. Das Problem von elektronischer Wahl ist auch, man braucht Equipment. Bei einer Briefwahl brauche ich einen Stift, den hat jeder, und die Briefumschläge werden ja von der Wahlbehörde an mich geschickt. Bei einer elektronischen Wahl bräuchte ich erstens mal einen Computer, ich bräuchte eine spezielle Identifizierungssoftware und Hardware, Fingerabdruckscanner oder sonstige Sachen, sodass da alleine schon eine Hürde ist, weil das einfach nicht jeder hat. Man könnte jetzt argumentieren, eine elektronische Wahl wäre ja umweltgerechter, man würde kein Papier benutzen. Das ist richtig, aber das ist eine Nebenbedingung. Diese würde ja nicht die Demokratie stärken. Und ich finde, dass man Nebenbedingungen nicht benutzen sollte, um solch umfassende Änderungen durchzuführen, denn immerhin klappt unser Wahlsystem seit 70 Jahren sehr gut.
Zu dem Thema, dass man immer den Hauptzweck im Auge behalten muss und die Nebenbedingungen dem untergeordnet sein müssten, habe ich ein kleines Beispiel. Ich habe mal in einem Universitätsinstitut gearbeitet, das in einem super-duper Neubau untergebracht war. Anscheinend war der Hauptzweck dieses Neubaus, dass er besonders öko- und energieeffizient sein sollte. Jedenfalls war das Lüftungssystem darauf ausgelegt, dass höchstens ein vierfacher Luftwechsel stattfinden konnte. Leider sollte in diesem Gebäude ein chemisches Labor betrieben werden und zu den Vorschriften beim Arbeiten mit Chemikalien gehört zum Beispiel ein mindestens achtfacher Luftwechsel. Somit war der Hauptzweck des Gebäudes, dass da Labore untergebracht werden können, nicht mehr gegeben, weil der Nebenzweck, es sollte besonders energieeffizient sein, überbewertet wurde.
Ein Vorteil der elektronischen Wahl ist ja, dass die Ergebnisse schneller vorliegen. Bei einer Bundestagswahl, finde ich, spielt das jetzt keine Rolle. Es muss eh noch Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen geben. Und die ersten Ergebnisse nach einer Nacht sind so genau, dass es ausreicht, um da die richtigen Koalitionen zu schmieden. Zumal einige Wochen später eh noch das amtliche Endergebnis kommt und so lange meistens die Verhandlungen auch dauern. Wo eine elektronische Wahl aber einen sehr großen Vorteil ist und auch die Demokratie stärkt, wie im Buch steht, ist bei Bürgerbegehren oder bei, wie ich es nennen will, lokalen Entscheidungen. Wenn man zum Beispiel die Bürger fragen will, ob auf einem bestimmten Baugrundstück ein Einkaufszentrum gebaut werden sollte oder nicht, sowas ließe sich natürlich optimal mit einer elektronischen Wahl kurzfristig arrangieren, sodass 3-4 Tage später gewählt werden würde. Und man hätte sehr schnell die Ergebnisse und könnte daraufhin mit direkter Bürgerbeteiligung weiter regieren. Und das angesprochene Problem, dass man Geräte braucht, müsste in dem Fall gelöst werden. Aber ich finde, das ist dann auch ein Problem, das man angehen sollte, weil der Gewinn danach sehr groß ist, nämlich direkte Bürgerbeteiligung.
Kommen wir zu den offenen Fragen. Zunächst mal ist mir einiges rund um diesen Flugzeugabsturz unklar. Zunächst mal war das tatsächlich jetzt ein echter Notruf, denn das Flugzeug ist ja danach nicht abgestürzt, sondern offenbar relativ sauber gelandet. Und wenn es kein echter Notruf war, für wen war denn diese Information Sam an Bord eigentlich bestimmt? Mit Sicherheit nicht für die Flugsicherung, sondern für irgendwelche Komplizen. Warum sendet man das dann aber auf der Frequenz der Flugsicherung? Und wo wollte das Flugzeug eigentlich ursprünglich hin? Laut Higgins haben wir keinen offiziellen Flugplan und keine Landeerlaubnis beantragt auf dem Flughafen von Stanton. Kommt dieses Flugzeug gerade aus der Schweiz und hat den Sam illegal importiert? Oder war der Sam schon vorher im Land und das kleine Flugzeug hat ihn nur eine kurze Strecke von wo auch immer nach Stanton transportiert? Aber ich glaube, dieser ganze Handlungsstrang mit dem Flugzeug und den Schmugglern ist einfach nicht wirklich zu Ende gedacht oder zumindest nicht zu Ende erzählt. Insofern gibt es da einfach einige lose Enden. Was mir auch nicht ganz klar ist, war der Grund für den Überfall in der Bendata Con. Ich könnte mir vorstellen, dass es darum ging, das System einfach zu schwächen, weil der Sam nicht mächtig genug ist, so viele Wählerstimmen pro Zeiteinheit zu manipulieren, dass es wirklich einen Unterschied macht. Und damit muss ich das System einfach verlangsamen, schwächen und deshalb muss ich die ganze Hardware kaputtschlagen. Auf der anderen Seite, wie ich ja eben schon gesagt habe, spätestens nach diesem Einbruch hätte ich als Mr. Benson die ganze Wahl gecancelt und dann hätte sich Mr. Smiles seine ganze Sam-Manipulation auch schenken können, wenn ich dann nämlich die ganze elektronische Wahl abgesagt hätte, sobald mein System zerstört ist. Dann haben wir uns gefragt, warum man überhaupt Crandalls als Gegenkandidaten aufgebaut hat. Offensichtlich hatte er vor, kurz nach der Wahl aus Denton zu verschwinden. Das muss doch auffallen, dass der Sieger der Bürgermeisterwahl plötzlich nicht mehr da ist und sein Amt überhaupt nicht antreten will. Wenn das Ganze nur als Testlauf für die nächste Präsidentschaftswahl geplant gewesen wäre, hätte ich doch irgendwas in diesen Referenden manipulieren können, was nicht aufgefallen wäre. Von mir aus hätte ich auch sagen können, Miss Griffin gewinnt sowieso. Ich definiere halt vorher, dass ich schon weiß, dass Miss Griffin mit 73,7% gewinnt. Auch das wäre für mich als möglichen Käufer des Sam als Testlauf geeignet gewesen. Und die letzte Frage ist, was ist eigentlich der legale Sinn dieses Systemanalyse-Manipulators? Warum baut diese Schweizer Firma dieses Gerät überhaupt? Kann ich das jemals irgendwo legal einsetzen?
Mein Fazit. Die Datenpiraten sind eine Geschichte, die ich genauso in meiner Kindheit immer wieder gerne gelesen habe, denn die entsprach genau dem, was ich haben wollte. Technik, überall, ob man sie braucht oder nicht, ob sie sinnvoll ist oder nicht. Ich finde die Geschichte sehr spannend und es ist auch meine Lieblingsgeschichte der TRM-Serie. Sie ist geschrieben Mitte der 80er als Zukunftsvision und die Zukunft hat sich anders entwickelt, als der Autor sich das vorgestellt hat. Und deswegen gibt es hier auch gewisse Durchführungsschwierigkeiten mit der heutigen Technik, aber das lässt sich der Geschichte natürlich überhaupt nicht angreifen. Insofern gibt es von mir eindeutig einen Daumen nach oben.
Auch ich finde es interessant, wenn man Zukunftsvisionen mit der Realität vergleichen kann. In meinen Augen ist es diesem Buch deutlich besser gelungen als zum Beispiel dem schon erwähnten Film Zurück in die Zukunft, demzufolge wir ja schon im Jahr 2015 alle mit fliegenden Autos unterwegs gewesen sein müssten. Die Digitalisierung, die in Stanton gang und gäbe ist, hat so mehr oder weniger tatsächlich stattgefunden. Der Unterschied ist nur, dass wir heutzutage eigentlich alle Funktionen mit nur einem Gerät, nämlich einem Smartphone, nutzen können und nicht für jede Anwendung ein eigenes Gerät da stehen haben. Für Teleshopping, für Bildtelefonie, für die Telepost und was da alles sonst noch erwähnt wurde. Ich finde allerdings doch, dass es ein paar Durchführungsfehler gibt, beziehungsweise dass das Ganze von Wunschdenken beherrscht wird. Ich habe das Gefühl, dass die Computer in Stanton fast vorwegnehmen können, was man von ihnen will und nicht nur das tun, was man ihnen sagt. Und heutige Computer tun halt genau das, was man ihnen sagt, was nicht unbedingt immer identisch ist mit dem, was man von ihnen will. Zum Beispiel diese Szene mit Mr. Chips, als Mona die Disketten in seinen Bauch einsortiert und er sofort dann die richtige Diskette greifen kann, obwohl man ihm doch noch gar nicht gesagt hat, welche Diskette in welchem Schacht seines Racks steckt. Und auch diese ganze Hamburger Geschichte kann zumindest mit dem System wie E-Mail heutzutage funktioniert. Dieser Fehler kann so nicht auftreten, denn wie du ja eben schon erläutert hast, wenn sich die Absenderadresse ändert, dann hat man irgendwie diese Daten, die in dieser Absenderadresse drin standen, nicht mehr zur Verfügung und dann sind die weg. Ich habe das Gefühl, ein Mensch könnte so einen Fehler machen, aber ein Computer funktioniert einfach anders. Möglicherweise habe ich da aber auch einen Bias, weil ich weiß, wie das System heutzutage funktioniert. Und möglicherweise funktioniert die Technik in Stanton ja völlig anders. Das wird ja nie im Detail beleuchtet. Wenn ich allerdings diesen Realitätscheck ausschalte und mich einfach so auf die Geschichte einlasse, finde ich, ist auch immer noch einen sehr spannenden Fall. Es liest sich immer noch unterhaltsam und man kann das durchaus immer noch lesen, wenn auch immer mit einem Schmunzeln, wie man sich die Zukunft halt damals vorgestellt hat. Es ist halt einfach von der Realität überholt worden. Einen kleinen Aufreger für mich muss ich noch erwähnen, auch wenn das mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun hat, sondern eher mit der Übersetzung. Im ersten Teil des Buches gibt es mindestens 4 oder 5 Mal einen Satz, der sich einleitet mit wie wenn ich als ob erwartet hätte. Also Mona schaute aus dem Fenster, wie wenn sie am Träumen wäre oder so ähnlich. Ich habe jetzt auf diversen Grammatikseiten nachgeschaut und gefunden, dass wie wenn und als ob tatsächlich völlig austauschbar sind. Trotzdem klingt wie wenn für mich einfach so falsch, dass ich jedes Mal zusammengezuckt bin. Aber das hat nur was mit mir zu tun und gibt auf jeden Fall keinen Punktabzug für die Geschichte. Deshalb auch von mir einen Daumen hoch.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir ein Hörspiel aus der Reihe Trixie Belden besprechen. Doch warum läuft im Fernsehgerät denn nun ein Hörspiel? Bis in 4 Wochen.